Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Ute Meier für Sie am Mikrofon. Schönen guten Tag. Mehrere Urlaubsregionen in Deutschland haben Einreisebeschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Kreise Gütersloh und Warendorf verhängt, wegen der Corona-Infektionen rund um den Fleischereibetrieb Tönjes. Ich spreche darüber gleich mit dem Bürgermeister der Stadt Verl im Kreis Gütersloh. Außerdem soll es vom Land Nordrhein-Westfalen einen Hilfsfonds geben für die Angehörigen der Opfer des Love Parade-Unglücks in Duisburg vor 10 Jahren. Und in Sachsen gibt es einen Polizeiskandal rund um illegal verkaufte Fahrräder. All das jetzt gleich hier bei Deutschland heute. Es müssen harte Zeiten sein für die Bewohnerinnen und Bewohner der Kreise Gütersloh und Warendorf. Seit gestern bis vorerst Ende Juni gelten für die gesamte Bevölkerung der Kreise wieder strenge Kontaktbeschränkungen. Schulen und Kitas sind dicht, ebenso Museen, Bars, Fitnessstudios. Und auch der Sommerurlaub der Menschen ist in Gefahr, denn deutschlandweit mehren sich Stimmen aus anderen Bundesländern, dass Bewohnern der betroffenen Kreise nur noch sehr beschränkt Einreise gewährt werden soll. Beschränkungen für Touristen aus diesen Kreisen sprachen beispielsweise Niedersachsen, Bayern und Schleswig-Holstein aus. Sie fordern von den Feriengästen einen aktuellen negativen Corona-Test. Am Telefon ist nun der Bürgermeister der Stadt Verl. Der Ort ist stark von Corona-Infektionen betroffen. Michael Esken von der CDU. Schönen guten Tag, Herr Esken.
Schönen guten Tag.
Herr Esken, die Sommerferien in NRW stehen an. Ist Ihr persönlicher Urlaub nun auch in Gefahr?
Der ist in brennender Gefahr, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wollen mit dem Wohnmobil fahren und wir sind gerade dabei, das genau auszutarieren, wo das denn sein könnte. Aber letztendlich, unabhängig von diesen Beschränkungen, haben wir hier eine besondere Krisensituation in Verl. Da müssen wir wahrscheinlich doch zu Hause bleiben.
Die Landräte der beiden Kreise Gütersloh und Warendorf kritisieren heute sehr scharf die, Zitat, Stigmatisierung der Bevölkerung durch Urlaubsregionen. Das sei, ich zitiere jetzt mal wieder, eine Unverschämtheit. Können Sie denn angesichts oder trotz dieser Kritik Ihrer Landräte die Sorge der Menschen in den Urlaubsregionen nachvollziehen?
Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, das mit der Stigmatisierung ist ja offensichtlich der Fall. Mich erreicht gerade heute Morgen noch von einer Bürgerin eine Mitteilung, die sich in Karolinensiel, Halesiel, aufhält. Und das schon seit letzter Woche. Da haben wir noch gar nicht über den entsprechenden kleinen Lockdown hier gesprochen. Und sie hat mir dann geschrieben, dass sie die Information habe dort, es tut uns leid. Ich zitiere, er habe aus Unsicherheit mit dem Land telefoniert und gesagt, wir wären schon eine Woche hier und wir müssen jetzt dringend abreisen, morgen früh müssen sie weg. Und das sei in Niedersachsen so. Und das ist eine Familie mit einem Kind, die mir das gesagt hat, ich bin mächtig böse und wirklich auch sauer.
Was hätten Sie denn stattdessen vom Land Niedersachsen erwartet?
Ja, eine Betrachtung, eine etwas intensivere Betrachtung. Man zieht sich jetzt ja zurück auf eine Vereinbarung zwischen den Ländern mit den entsprechenden 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern, die wir aufgrund des lokalen Ereignisses hier natürlich megamäßig überschritten haben, gar keine Frage. Aber wir können im Augenblick ja noch nachweisen, dass es keine Streuung in die breite Bevölkerung eingab. Also
nun könnte man sagen, das ist natürlich nötig, damit es keine breite Streuung gibt.
Damit das nicht passiert, tun wir ja alles hier vor Ort. Ja, Sie können sich vorstellen, dass ich mir sehr schwer getan habe, als ich eine Quarantäneanordnung für 800 Menschen unterschrieben habe hier vor Ort. Also wir tun ja alles, damit es nicht zur Ausdämmung, zur Weiterverbreitung des Virus kommt. Nein, eine etwas differenziertere Betrachtung der Länderchefs hätte ich mir schon erwünscht.
Was werden denn die Kreis- und Stadtverwaltung tun, die Betroffenen oder auch Sie in der Stadt Verl, damit die Bürgerinnen und Bürger sich wieder freier in Deutschland bewegen können?
So Zunächst haben wir es ja mit einem Covid-19-Eintrag zu tun, der derzeit noch im großen Bereich der Werksvertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter, übrigens nicht nur bei der Firma Tönnies, sondern auch bei anderen Firmen sind die tätig, zu tun hat. Da müssen wir jetzt ganz genau mal die Zahlen analysieren. Und was ich richtig gut finde, ist, dass auch jetzt gerade hier in Verl eine Teststation aufgebaut wird für Reihentests, wo sich die Bürgerinnen und Bürger testen lassen können. Und in den nächsten 2-3 Tagen werden im Kreis Gütersloh viele zigtausend Menschen getestet werden.
Wie nimmt denn bislang die Bevölkerung in Verl diese harten Einschränkungen auf?
Das reicht von Verständnis bis Wut. Keine Frage. Also wer jetzt wirklich schon als Familie durchgemacht hat, den gesamten Lockdown seit dem 16. März mit entsprechendem Kontaktverbot. Wir waren gerade in dem Bereich der Lockerungen. Wir hatten uns daran gewöhnt, dass wir wieder etwas Normalität haben. Die Familien haben Großartiges geleistet. Die Kinder haben Großartiges geleistet. Sie waren zu Hause. Sie haben Homeschooling gemacht. Betreuung musste sichergestellt werden. Ja, wir waren auf einem guten Weg und jetzt jäh zurückgeholt. Und das mitten in Deutschland und das von einigen Regierungschefs, darüber sollte man mal diskutieren.
Eine ganze Region muss für die schlimmen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie büßen. Könnte man das auch so sehen?
Das würde ich jetzt im Augenblick unterstreichen, ja.
Hätten Sie da eine Forderung in Richtung Clemens Tönnies, dem Fleischfabrikanten Ihrer Region, in dessen Betrieb die Corona-Masseninfektion ihren Ausgang genommen hat?
Ja, natürlich auch. Das also ja, und das ist ja wohl gesagt worden, dass man da die Arbeitsverhältnisse umstellen will. Das ist ein massives, enges Zusammenleben dort.
Aber auch eine Kompensation für die Bürgerinnen und Bürger?
Ja, das ist ja das Mindeste. Also Herr Tönnies hat ja gesagt, dass er die Massentests hier im Kreis Gütersloh bezahlen möchte. Also ich erwarte mir auch schon, dass das Unternehmen an der einen oder anderen Stelle, wenn hier nicht alles vorbei ist, sich auch hier gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Gütersloh verbindlich erklärt, dass man da auch etwas leistet. Aber mir ist auch nochmal ganz wichtig, was in dem Zusammenhang zu betonen, das ist die Firma Tönnies. Aber wir haben es ja mit einem System zu tun an Werklohnarbeit drin. Das heißt, auch hier in Verl, und das ist der Grund für die Quarantäne, ja, haben wir auf beengten Raum lebende Menschen, die in anderen Firmen arbeiten. Ne? Und das ist, also ich glaube, wir müssen über das ganze System Werkarbeitsverträge nachdenken. Ne?
Darüber nicht wird nachgedacht. Herr Esken, haben Sie ganz vielen Dank. Wir müssen zum Schluss kommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Michael Esken von der CDU war das der Bürgermeister der Stadt Verl im Kreis Gütersloh. »21 junge Menschen sind gestorben, vor fast 10 Jahren bei der Love Parade-Katastrophe in Duisburg, als viel zu viele Menschen durch einen viel zu engen Tunnel mussten. 2 Jahre später hat es eine Abwahl gegeben des damaligen Oberbürgermeisters von Duisburg, der sich selber keine Verantwortung zugeschrieben hat. 7 Jahre dauerte es dann, bis die Aufarbeitung vor Gericht begann, gegen städtische Angestellte und Mitarbeiter der Veranstaltungsfirma.« Und im Mai dieses Jahres endete eines der größten Strafverfahren der Nachkriegszeit mit der Einstellung des Verfahrens, ohne dass jemand verurteilt worden ist. Heute nun hat der Landtag von Nordrhein-Westfalen beschlossen, dass den Hinterbliebenen der Opfer zumindest eine finanzielle Unterstützung zuteil wird. 5 Millionen Euro sollen ausgezahlt werden. Unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen ist Moritz Küpper. Herr Küpper, das muss ja, Sie haben das beobachtet, eine bewegende Veranstaltung heute im Landtag gewesen sein. Können Sie uns das ein bisschen schildern?
Ja, das Wort bewegen trifft es wohl am besten. Das würde ich auch so sehen. Der Landtag ist an diesen Plenumstagen bei den Sitzungen immer recht laut. Auch wenn dort Reden gehalten werden, gibt es so eine Art Grundmurmeln, eine Art Grundrauschen. Doch das war heute bei diesem Tagesordnungspunkt ganz anders. Da war es wirklich mucksmäuschenstill bei allen Reden, denn alle Fraktionen haben ja dazu gesprochen. Doch in Erinnerung wird vor allem die Rede von Hannelore Kraft bleiben, denke ich, der ehemaligen Regierungschefin von der SPD, die damals an diesem 24. Juli 2010 erst 10 Tage im Amt war. Kraft hat nach ihrer Abwahl bisher kein einziges Mal gesprochen, doch heute trat sie dann eben ans Rednerpult.
Die Love Parade-Katastrophe ist eine offene Wunde am Herzen der Stadt und des Landes. Diese Wunde hat sich nicht geschlossen, und schmerzt weiter, auch fast 10 Jahre nach dem Unglück. 21 junge Menschen, die fröhlich feiern wollten, verloren ihr Leben. Ich möchte ihre Namen noch mal verlesen. Anna, damals 25. Benedikt Emanuel, 21.
Und so hat sie dann eben an diese 21 Menschen insgesamt erinnert, die an diesem Tag in Duisburg auf und um dieser Rampe ihr Leben verloren haben. Auch an die mehr als 500 Verletzten, an die Geschädigten hat Kraft erinnert. Worte gefunden, auch für die Hinterbliebenen, eindrückliche Worte. Denn die Katastrophe, sie ist letztendlich, das lässt sich rückblickend von heute sagen, in den Augen vieler nie richtig aufgearbeitet worden. Es gab eine Verkettung vieler schwieriger Umstände, juristisch, politisch, letztendlich auch menschlich, sodass Kraft heute, ja, ich finde, durchaus historische Worte fand.
Es mag daran liegen, dass Verantwortungsträger, egal wo sie tätig sind, ob in Behörden, Unternehmen oder im politischen Raum, zu oft Verantwortung und juristisches Schuldeingeständnis gleichsetzen und daher vor einer juristischen Aufarbeitung nicht die Verantwortung übernehmen, wohl auch mit Blick auf mögliche Haftungsansprüche. Dies kann man aber später nicht mehr heilen. Weder die Begründung des Gerichts noch die Entscheidung heute des Landtags können den Verlust ungeschehen machen. Es werden Wunden bleiben, auch Enttäuschung, auch Wut. Aber wir können als die gewählten Volksvertreter an die Betroffenen eine Geste richten, die von Herzen kommt. Wir bitten Sie um Vergebung.
Hannelore Kraft, fast 10 Jahre nach der Love Parade-Tragödie.
Man hört der ehemaligen Ministerpräsidentin die emotionale Rührung in der Stimme an. Wie ist es denn zu den Überlegungen gekommen, zusätzliche Hilfsgelder für die Hinterbliebenen zur Verfügung zu stellen?
Nun, es gab schon immer Gedankenspiele, Überlegungen, auch Bemühungen, dass man etwas machen müsse. Doch diese juristische Aufarbeitung, die Prozesse, die die ganze Zeit liefen, haben das sozusagen blockiert. Nun, seit ein paar Wochen ist diese strafrechtliche Aufarbeitung eingestellt worden. Dazu NRWs amtierender Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU.
Das Leid kann man auch nicht beseitigen. Aber der Prozess war nicht vergeblich. Denn in dem Strafverfahren hat es viele neue Erkenntnisse gebracht, was denn dort schiefgelaufen ist. Und exakt die wollen wir jetzt aufgreifen, die wollen wir analysieren, die wollen wir dazu nutzen, dass so etwas nie wieder geschieht. Und deshalb war auch der Prozess nicht vergeblich. Und das finanzielle Signal, das der Landtag heute setzt, ist nur ein Symbol.
Dennoch, 5 Millionen Euro sind es, so beschloss es der Landtag dann im Anschluss an diese Aussprache, die diesem Hilfsfonds für Opfer zufließen sollen.
Können Sie in aller Kürze erläutern, warum dieser Riesenprozess, der über 3 Jahre ging, ohne eine einzige Verurteilung ausgegangen ist?
Ja, letztendlich sind es 2 Punkte. Zum einen hat es zu lange gedauert, bis das Verfahren wirklich begann. Damit gab es dann einen Zeitdruck, denn nach 10 Jahren, also im Juli dieses Jahres, hätte die absolute Verjährung gedroht. Und für diese knappe Zeit war das Geschehen dann zu komplex, sodass das Gericht am Ende sagte, niemanden verurteilen konnte. Es sei eine Zusammenwirkung einer Vielzahl von Umständen geschuldet. Es sei letztendlich, so hat es der Richter formuliert, eine Katastrophe ohne Bösewicht gewesen.
Die Eltern der Verstorbenen haben sich ja zum Teil auch verbittert gezeigt darüber, dass nie jemand wirklich die Verantwortung übernehmen musste. Gibt es von der Seite erste Reaktionen?
Ja, diese Verbitterung, die war über all die Jahre nun wirklich zu spüren, auch am Ende des Prozesses vor allem natürlich. Direkte Reaktion auf die Rede von heute, vor allem auch auf die Entschuldigungsbitte von Frau Kraft, die habe ich nicht. Es gibt jedoch Opferinitiativen, die sich im Vorfeld dieser Landtagsdebatte eher skeptisch gezeigt haben hinsichtlich dieses Fonds, die Journalisten darum baten, da genau hinzuschauen, denn auch das ist ein Ergebnis all dieser Jahre. Das Misstrauen ist groß.
Dankeschön für diese Beobachtungen und Einschätzungen von unserem nordrhein-westfälischen Landeskorrespondenten Moritz Küpper.
Zu den in Rede stehenden Straftaten kann ich nur Folgendes sagen, dass sie ungeheuerlich sind, sie sind unentschuldbar, sie sind geeignet, das Vertrauen in die Polizei nachhaltig zu beschädigen.
Ja, der das sagt, ist der sächsische Innenminister Roland Wöller von der CDU. Die Aussage stammt von gestern Nachmittag und er spricht von einem handfesten Polizeiskandal, der in Sachsen schon unter dem Spitznamen Fahrradgate die Runde macht. Eine Leipziger Polizistin steht in Verdacht, dass sie sichergestellte und beschlagnahmte Fahrräder günstig weiterverkauft haben soll, unter anderem an mutmaßlich mehr als 50 Kollegen und Kolleginnen aus der Leipziger Polizeidirektion. Verdächtig sind auch Beamte anderer Polizeidirektionen, der Bereitschaftspolizei, des Landeskriminalamtes und auch ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. 1000 Fahrräder sollen so verkauft worden sein. Gegen mehr als 100 Beschuldigte ermittelt die Staatsanwaltschaft. Unter anderem wegen des Verdachts auf Bestechung, Bestechlichkeit und Strafvereitelung. Gestern gab es zum Thema eine Sondersitzung im Landtag vom Innenausschuss. Und der Innenminister, oberster Dienstherr der sächsischen Polizei, steht mittlerweile mächtig unter Druck. Unser Landeskorrespondent für Sachsen ist Bastian Brandau, uns jetzt live aus Dresden zugeschaltet. Herr Brandau, vielleicht zunächst mal die Frage, wie ist dieser Skandal aufgeflogen?
Ja, diese illegalen Verkäufe, die sollen 2015 begonnen haben und aufgeflogen sind sie nach Hinweisen innerhalb der Polizei im vergangenen Juli, also 2019. Es gab dann eine Razzia im Büro dieser Polizistin, der Verdächtigen. Und seitdem gibt es Ermittlungen in der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft. Inzwischen hat die Generalstaatsanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen. Innenminister Wöller hat nach eigenen Angaben erst im Januar dieses Jahres davon erfahren, also mehrere Monate, nachdem das in Leipzig bekannt war. Und öffentlich ist dieser ganze Fall erst geworden durch Berichterstattung der Dresdner Morgenpost von vor zwei Wochen. Die eine Frage ist hier also, wie kann ein solches illegal agierendes Netzwerk innerhalb der Polizei mehrere Jahre unentdeckt bleiben? Und die politische Frage ist die nach den Informationsflüssen zwischen Polizei und im Ministerium. So hat es die linken Politikerin Kerstin Köditz gestern im Anschluss an diese Sondersitzung des Innenausschusses formuliert.
Es ist heute mehrfach betont worden, dass die dringlichere Information nochmal am 27. Dezember im Ministerium eingegangen ist. Und trotzdem gibt es keine sofortige Information des Landespolizeipräsidenten an den Innenminister.
Das sei kaum nachvollziehbar und eine Frage, die für die Linke nicht ausreichend beantwortet wurde.
Mehr als 100 Beschuldigte gibt es jetzt. Einerseits die Polizistin, die illegal beschlagnahmte Ware die beschlagnahmte Ware illegal verkauft hat. Und ihrerseits auch viele Beamtinnen und Beamte, die anscheinend ja ohne großes Schuldbewusstsein diese Fahrräder zum Vorteilspreis gekauft haben. Da fragt man sich, gibt es innerhalb der Polizei irgendwelche Reaktionen?
Also dienstrechtlich ja, es gab Versetzungen, auch wird natürlich disziplinarrechtlich ermittelt auf der einen Seite, aber es gab nach außen eben keine Reaktion monatelang. Jetzt im Nachhinein hat man die Vorfälle verurteilt, gelobt Aufklärung, hat der Leipziger Polizeipräsident gesagt. Aber die Polizei hatte das Ganze ja nicht publik gemacht, weder im Juli noch zu einem späteren Zeitpunkt. Und sie hatte auch, nachdem es eben diese Recherchen gab von vor zwei Wochen, nicht auf Medienanfragen reagiert. Zum Beispiel ein vereinbartes Interview letzte Woche mit der Leipziger Volkszeitung kurzfristig abgesagt, regelrecht abgetaucht. Auch seien Polizei und Innenminister nach Bekanntwerden der Vorfälle, so heißt es in einem Protestbrief des DJV, Deutscher Journalistenverband, und der Landespressekonferenz hier in Sachsen. Und die Medienvertreter, wir Medienvertreter bemängeln dabei eine scheibchenweise Nichtinformation durch das Innenministerium, so heißt es im Schreiben. Denn am Freitag, da gab es dann eine Pressekonferenz in Dresden, kurzfristig wurde dazu eingeladen, schwierig für die Kollegen aus Leipzig da überhaupt rechtzeitig hinzukommen. Und ich war selbst auf dieser PK, dort haben Innenminister und Polizeichef inhaltlich einfach nichts Neues gesagt, sondern immer nur wieder daraufhin verwiesen, dass die Ermittlungen jetzt ja in den Händen der Staatsanwaltschaft lägen und sie deswegen nichts sagen dürften, was erstaunlich ist, weil auch die sächsische Polizei jeden Tag Meldungen herausgibt über Fälle, in denen die Staatsanwaltschaft noch ermittelt. Das Ganze hat ja auch eine politische Dimension. Im September, also als man das in Leipzig schon wusste, wurde hier ein neuer Landtag gewählt und im Februar in Leipzig ein neuer Oberbürgermeister. Beides Mal setzte die CDU auf das Thema innere Sicherheit.
Und darf man jetzt hoffen, dass dieser Polizeiskandal aufgearbeitet wird?
Das soll jetzt hier der frühere Generalstaatsanwalt inzwischen in Pension erledigen, von dem allerdings die Opposition auch in Frage stellt, wie unabhängig er wirklich ist. Und Stichwort Bedeutung des Falles und schnellstmögliche Aufklärung. Gestern wurde auch bekannt, dass eben bis dahin zwei Beamte innerhalb der Polizei mit der Aufklärung dieses Falls befasst waren. Also wenn man sagt, innerhalb der Polizei, das sei ein besonders wichtiger Fall, ist das durchaus wenig glaubwürdig. Diese Zahl der Beamten, die das bearbeiten, wurde jetzt auf 8 erhöht. Und bestätigt hat der Generalstaatsanwaltschaft gestern auch im Prinzip nur, was die Medien vorher berichtet haben, dass eben gegenüber 100 Personen ermittelt wird. Darüber hatte die Freie Presse zunächst berichtet, inzwischen nochmal präzisiert, es sind 65 von ihnen, die in der Polizei arbeiten.
Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Der Innenminister steht jetzt gehörig unter Druck. Wird er seinen Hut nehmen müssen?
Man muss sagen, ist schon angezielt, weil er selten souverän agiert hat in den letzten Jahren und die Opposition fordert seinen Rücktritt, aber er steht eben auch durchaus in der Kritik der mitregierenden SPD und Grünen, die gesagt haben, eben das Ganze hier habe den Anschein erweckt, dass Dinge nicht in die Öffentlichkeit getragen werden sollten, die für notwendig erachtet werden von den Grünen oder der SPD. Insofern sei da ein gewisser Vertrauensverlust eingetreten.
Dankeschön. Unser Landeskorrespondent in Sachsen war das, Bastian Brandau. Und damit nähert Deutschland heute sich dem Ende. Gleich gibt's hier die Nachrichten und danach Campus und Karriere mit Josephine Schulz. Ein Thema bei ihr ist der große Nachholbedarf in Sachen Inklusion. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss.